Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner am Mikrofon und im Programm heute grüner Stahl made in Schweden und Entertainment abgesagt. Der Disney-Konzern schreibt weiter tiefrote Zahlen. Zunächst aber zu einem deutschen Unternehmen, das bislang noch gar keine Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommt: Deutsche Wohnen. Der Berliner Immobilienkonzern ist erst seit Juni in der ersten Börsenliga im DAX als zweites Immobilienunternehmen neben Vonovia und kann trotz Krise weiterhin von steigenden Mieten profitieren und vom Immobilienboom. Das zeigen die Zahlen des abgelaufenen Quartals, die sich Jan Plate angesehen hat.
Die Deutsche Wohnen besitzt gut 160.000 Wohnungen in Deutschland, davon mehr als 100.000 in Berlin. Dazu kommen etwa 3.000 Gewerbeeinheiten. Zuletzt wurde das Immobilienportfolio mit fast 25 Milliarden Euro bewertet. Doch wegen des anhaltenden Immobilienbooms erwartet die Deutsche Wohnen zum Jahresende eine Wertsteigerung des Portfolios um rund 6%. Auswirkungen wegen der Corona-Krise gibt es bisher kaum. Nach wie vor haben sich der Deutsche Wohnen zufolge mit knapp über 1% nur wenige Mieter gemeldet und krisenbedingt nach Unterstützung gefragt. Vielmehr profitiert der Konzern von höheren Mieten. Im Schnitt sind die Mieten im Jahresvergleich um 1,6% auf 6,93 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Den Ausblick bestätigt die Deutsche Wohnen und zeigt sich zuversichtlich. Im laufenden Jahr wird unter anderem wegen des Berliner Mietendeckels mit einem operativen Gewinn in etwa auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet.
Soweit Jan Plate. Vergleichsweise gute Aussichten also für den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Ja, und diese guten Zahlen, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, wie kommen die denn an?
In dieser Woche haben gleich mehrere Immobilienkonzerne Geschäftszahlen vorgelegt. Gut, man muss sagen, nicht Immobilienkonzern ist nicht gleich Immobilienkonzern. Die einzelnen Unternehmen haben sich auf unterschiedliche Regionen konzentriert. Es gibt Unterschiede in der Art des Bestandes. Dennoch fällt auf, sie sind alle bislang gut durch diese schwierigen Zeiten gekommen. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis über die Branche unterhalten. Wie es denn kommt, dass die Immobilienkonzerne so gut dastehen, wollte ich von ihm wissen. Hier die Antwort.
Naja, wenn ich zu Hause bleiben muss, dann ist das traute Heim ja umso wichtiger fürs Wohlfühlen. Und deswegen sehen wir am Wohnimmobilienmarkt überhaupt gar keine Krise. Im Übrigen nicht nur in Deutschland nicht, auch in anderen Ländern nicht, weil das eigene Heim den Leuten wichtig ist. Und wir haben natürlich durch die Corona-Krise ja nochmal auch tiefere Zinsen gesehen. Das Finanzieren wird immer billiger und damit tritt das Thema Eigenheimerwerb entsprechend in den Vordergrund. So, das treibt die Preise entsprechend und das hilft natürlich auch den Wohnungsbauunternehmen.
Inwiefern können denn gerade die großen Konzerne profitieren?
Naja, die haben natürlich den Vorteil, dass sie zum einen neue Projekte an den Start bringen, die sie dann entsprechend vermieten können. Oft kaufen die ja dann von anderen so im Paket Immobilien auf, sanieren die. Und die Nachfrage nach höherwertigem Wohnraum, gerade in den Ballungszentren, ist groß. Und wenn meine Immobilien mehr wert sind, weil sie im Preis steigen, dann kann ich natürlich auch den Wert in der Bilanz entsprechend anpassen.
Wie sehen denn die mittel- bis langfristigen Perspektiven aus? Die Folgen der Corona-Pandemie werden uns ja noch eine ganze Weile begleiten.
Das Thema dürfte eigentlich weiter eines sein, das profitiert. Denn selbst wenn die Corona-Pandemie durch ist, die Virologen sagen ja, in der heutigen Welt und der Enge, in der wir leben und auch in China, die Menschen leben in den Städten, also die Urbanisierung führt dazu, dass wir möglicherweise häufiger mal so ein Virus bekommen, wo es dann erstmal dauert, bis es einen Impfstoff gibt. Insofern, das eigene Heim wird den Leuten weiterhin wichtig sein. Das Thema Homeoffice wird nicht genau wieder an den Punkt zurückkommen, wo es vor der Corona-Krise war. Wir sehen alle, das geht. Wir haben uns alle mit diesen Systemen, Zoom und Microsoft Teams und was da alles gibt, vertraut gemacht, können das jetzt und sehen, wir können von zu Hause arbeiten. Unser Arbeitsminister will ja sogar möglicherweise ein Recht auf Homeoffice einführen. Dann brauche ich eine tolle Wohnung, möglicherweise sogar eine größere. Und davon profitieren diejenigen, die die herstellen.
Hohe Mieten, vor allem in großen Städten, sorgen für Unmut. In Berlin gibt es ja einen Mietendeckel. Das klingt jetzt nicht gerade nach unbegrenzten Wachstumsmöglichkeiten.
Dass in den Ballungszentren sich die Leute mit einem durchschnittlichen oder einem eher in der unteren Gehaltsklasse befindlichen Einkommen das Wohnen nicht mehr leisten können, ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Das muss die Politik lösen. Der Mietendeckel allerdings führt ja dazu, dass dann nicht mehr gebaut wird und dann ist die Nachfrage höher als das Angebot und das treibt die Preise an sich nach oben. Aber da wird man rangehen müssen, aber das wird dann möglicherweise gar nicht zu Lasten der Wohnungsbaugesellschaften gehen, sondern die Bürger, die es sich nicht leisten können, das ist mal meine Annahme, werden so eine Art Bürgergeld als Zuschuss fürs Wohnen bekommen.
Wohnimmobilien sind das eine, Gewerbeimmobilien sind das andere. Viele Bürotürme stehen momentan auch leer, weil die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Das sind keine rosigen Aussichten, oder?
Überhaupt nicht. Also dieser Markt spaltet sich tatsächlich in diese beiden Teile auf. Also Wohnimmobilien profitieren. Bei den Gewerbeimmobilien werden wir Leerstände sehen, wir werden Pleiten sehen, vor allem ja auch im Einzelhandelsbereich. Wir reden ja nicht nur über Büros, wir reden über den Einzelhandel, der ausstirbt. Und selbst wenn die Pandemie durch ist, das Homeoffice wird bleiben, E-Commerce wird nicht wieder auf das Niveau von vorher zurückfallen. Das heißt, Gewerbeimmobilien sind wahrscheinlich über die nächsten Jahre nicht die beste Anlage, denn da ist viel erschaffen worden auf einen Bedarf hin, der nach Corona so nicht mehr eintreten wird.
Die Aktienkurse von Immobilienkonzernen sind seit Ausbruch der Pandemie deutlich gestiegen. Was macht die Anleger da so zuversichtlich?
Es sind eben genau diese Argumente, dass das Wohnen in den vier Wänden umso wichtiger ist, je mehr ich zu Hause bleiben muss, weil ich mich vor dieser Pandemie oder weiteren Pandemien fürchte. Und bitte eines nicht vergessen, der Zins war zwar schon sehr tief, ist jetzt aber noch mal tiefer und durch diese ganzen Schulden, die aufgehäuft werden für die Corona-Hilfen, ist vollkommen klar, an diesem tiefen Zins hängen wir noch über viele Jahre, anders sind diese Schulden nicht finanzierbar und dann wollen die Leute in Sachwerte investieren und das sind eben auch Immobilien.
Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Arcatis. Aktien der Deutschen wohnen heute fast 1% im Minus, da werden Gewinne mitgenommen.
Dann schauen wir mal auf weitere Einzelwerte heute, Frau Werle, auf Volkswagen. Da hat der Aufsichtsrat heute getagt und darüber entschieden, wie die Investitionsplanung für die kommenden 5 Jahre aussehen soll. Was ist denn da bislang bekannt?
VW will die Investitionen in Zukunftstechnologien auf 73 Milliarden Euro erhöhen. Da geht es vor allem um Entwicklungskosten für E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung. VW macht also Druck, will zeigen, wir machen und wir meinen es ernst. Wir wollen uns neu aufstellen, denn die Zeiten bleiben herausfordernd. Das sieht man ja beispielsweise an den Auslieferungen jetzt im Oktober. Die sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 5% zurückgegangen. Auch auf dem für VW so wichtigen chinesischen Markt läuft das zumindest momentan nicht mehr so richtig rund.
Und der Reisekonzern TUI, der schließt weitere Staatshilfen nicht aus. Wie kommt das an bei den Anlegern?
Zunächst waren die Aktien im Computerhandel im Minus, können aber jetzt mehr als 1% zulegen. Die Zeiten dürften für den Tourismus schwierig bleiben. Weitere Staatshilfen in Anspruch zu nehmen, ist das eine. Tafelsilber zu verkaufen wäre auch eine Option. Da könnte es beispielsweise um Hotelanlagen und um Grundstücke gehen. Man dürfe keine Option ausschließen, so der TUI-Chef. Er rechnet damit, dass 2021 noch ein Übergangsjahr sein wird und dass erst 2022 wieder mit Buchungszahlen zu rechnen ist, wie vor Ausbruch der Pandemie.
Dann schauen wir mal auf den Gesamtmarkt, auf den DAX. Wie sind die Stimmungen am Ende der Woche?
Keine euphorische Stimmung mehr, aber es gibt eben Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gefunden wird. Die EZB hat auch schon signalisiert, wir stehen bereit mit finanziellen Anreizen, um die Konjunktur zu stützen. Der DAX momentan leicht im Plus, er steigt auf 13.081 Punkte.
Und da zieht besonders Delivery Hero nach unten.
-10,5%. Das hängt damit zusammen, dass die südkoreanische Kartellbehörde dem Essensauslieferer Bedingungen für die Zulassung eines geplanten Gemeinschaftsunternehmens. Also da knirscht das. Das wird, geht nicht so ohne weiteres.
Und schauen wir noch zum Schluss auf den Rentenmarkt.
Die Umlaufrendite von -0,51 auf -0,55% gesunken. Der Euro 1,1814 und die Feinunze Gold 1.885,81 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Disneyland in Kalifornien ist seit Monaten pandemiebedingt geschlossen. Und auch in Paris wurde der Vergnügungspark mit Mickey Mouse und Co. dicht gemacht. Kreuzfahrten wurden abgesagt, Ferienanlagen geschlossen. Der Disney-Konzern beendet sein Geschäftsjahr schwer angeschlagen und schreibt erstmals seit Jahrzehnten auch einen Jahresverlust von netto 2,8 Milliarden Dollar. Da kann auch der Streaming-Boom nicht helfen und auch wenn die Videoplattform Disney Plus an sich ein Lichtblick ist, auch im vergangenen Quartal, wie Katharina Wilhelm berichtet.
Geschlossene Freizeitparks und verschobene Filmstarts. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Entertainment-Industrie setzen auch dem Disney-Konzern weiter zu. In den 3 Monaten bis Ende September betrug der Verlust für den Mickey-Maus-Konzern unterm Strich 710 Millionen US-Dollar. Das entspricht rund 600 Millionen Euro. Das gab Disney am Donnerstag bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen bekannt. Trotzdem sind die Zahlen etwas besser als die im Vorquartal. Da hatte Disney ein Minus von 4,7 Milliarden US-Dollar vermeldet. Und immerhin gab es einen kleinen Lichtblick. Das Streaming-Geschäft mit der eigenen Plattform Disney Plus läuft besser als gedacht. Disney Plus übertraf nämlich die Erwartungen mit nun 74 Millionen Nutzern. Durch die Corona-Krise hatte Disney einige Filmstarts komplett auf das Streaming-Portal geschoben. Zum Teil auch mit einer extra Gebühr, wie für die Realverfilmung des Disney-Klassikers Mulan. Allerdings ist das Streaming-Geschäft noch nicht profitabel. Das Ergebnis lag mit 580 Millionen US-Dollar im Minusbereich.
Katharina Wilhelm berichtete. Ohne Stahl läuft nichts praktisch. Überall steckt Stahl drin, in Brücken, Hochhäusern und Windkraftanlagen. Und dennoch hat die europäische Stahlbranche Probleme, nicht nur wegen der Billigkonkurrenz aus China, sondern wegen der CO2-Emissionen, die bei der Produktion freigesetzt werden. Allein in der EU machen die rund 5% aus des gesamten Kohlendioxidausstoßes. Die Lösung könnte die Umstellung der Hochöfen auf Wasserstoff sein. Und Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist auch bereit, diese klimaneutrale Stahlproduktion hierzulande finanziell zu unterstützen, auch wenn es noch keine Details dazu gibt. In Schweden ist man in dieser Hinsicht einen Schritt weiter. Hier fließen die Fördergelder schon, wie Carsten Schmiester berichtet.
In Schweden schreiben sie Hybrid, neuerdings mit einem T am Ende. Das ist eine Abkürzung. Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology. Frei übersetzt Durchbruch in der Stahlproduktion mit Wasserstofftechnologie. Statt Kohle wird Wasserstoff eingesetzt, um Sauerstoff aus Eisenerz herauszuholen und dann Eisen oder Stahl zu produzieren. Ganz ohne CO2 als Abfallprodukt. Stattdessen entsteht nur Wasserdampf. Eine Testanlage im nördlichen Luleå ist seit Sommer in Betrieb. Seit Anfang November werden die ersten fossilfrei hergestellten Erzpellets geliefert. Ein erster Schritt auf dem Weg zum grünen, also klimaneutralen Stahl. Bis 2045 soll die ganze Stahlproduktion in Schweden CO2-neutral sein. Noch macht sie etwa 11% des Gesamtausstoßes des Landes aus. Gunilla Hyllander leitet die Testanlage und erklärt das Hybridprojekt. Das Geheimnis ist wohl die umweltmäßig sehr effektive Umsetzung. Und dann, dass es eine gemeinsame Anstrengung ist. Wir schauen auf einen großen Teil der Wertschöpfungskette und nicht auf die Optimierung eines einzelnen Prozesses. Bei Hybrid arbeiten der schwedische Stahlhersteller SSAB, der Bergbaukonzern LKAB und der Energieversorger Vattenfall zusammen. Erz und grüne Energie aus Wasser- und Windkraft gibt es im Norden Schwedens genügend. Wobei die Wasserstofftechnologie besonders viel Strom verbraucht und an sicherer Lagerung und Infrastruktur noch gearbeitet wird. Aber alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass die vom Grundprinzip her schon Jahrzehnte alte, bisher aber eben nicht wirtschaftliche Technologie diesmal den Durchbruch schafft. Das meint auch die Energieexpertin Anna Krog-Rikola von der Technischen Universität Linköping. Es ist wichtig, dass die Eisen- und Stahlindustrie umstellt, sonst erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Eine der Herausforderungen ist die Bereitstellung von erneuerbarer Energie. Hier geht die Entwicklung voran. Wind- und Sonnenenergie können ausgebaut werden und dann haben wir natürlich Wasserkraft. Die Voraussetzungen sind also gut und die Hindernisse nicht unüberwindlich. Technisch nicht. Aber wirtschaftlich? Das ist die Frage. Wie immer die Schweden ihr Hybrid drehen und wenden, der grüne Stahl wird am Ende nach Schätzungen zwischen 20% und 30% teurer sein als herkömmlich mit Kohle produzierter. Doch die Konzerne hinter dem Projekt denken längerfristig und nehmen an, dass die Kosten für CO2-Emissionsrechte steigen, die für grünen Strom- und Wasserstofftechnologie dagegen sinken werden. Das würde den heutigen Preisnachteil mit der Zeit verkleinern. Hinzu komme ein Umdenken der Abnehmer, sagt Martin Pei, technischer Direktor bei Hybrid. Wir merken bereits heute, dass mehr und mehr von unseren Kunden fossilfreien Stahl nachfragen, obwohl sie wissen, dass der zumindest anfangs teurer sein wird als konventionell hergestellter. Doch die Bereitschaft ist grundsätzlich da. Eine Chance, die Schweden unbedingt nutzen will und für die der Staat über die Energieagentur Fördergelder bewilligt hat, weil die rot-grüne Regierung an Hybrid glaubt. Entsprechend optimistisch gab sich Ministerpräsident Stefan Löfven bei der Einweihung der Testanlage. Ich denke, es ist wichtig, dass die Schweden verstehen, wie großartig das ist. Eine neue Epoche unserer Stahlproduktion. Industrie muss es geben, aber wir machen sie cleverer. Neue Technik, neue Jobs. Das ist der Wohlstand der Zukunft.
Über die grüne Stahlproduktion in Schweden berichtete Carsten Schmiester. Und wir kommen zum Firmenporträt und damit zu einer Firma, die vom Borkenkäfer profitiert. Der frisst sich ja bekanntermaßen durch die deutschen Wälder. Die geschädigten Bäume, die werden gefällt und dann? Die Sägewerke sind mittlerweile überlastet und so kommt dann ein Logistikunternehmen in Bremen zum Einsatz. In Container verpackt, verschifft Brelog Borkenkäferholz nach China. Godehard Weierer weiß mehr.
Brelog steht für Bremer Logistik. Ein Kürzel, das sich geradezu anbot, als die Spedition vor 10 Jahren an den Start ging. Arne Lücken ist geschäftsführender Gesellschafter. Die Borkenkäferplage, bestätigt er, habe seinem Unternehmen eine unerwartete Geschäftsnische eröffnet.
Also wir sind ja schon länger in dem Bereich, Rundhölzer, Schnitthölzer, Aktivexport. Das war immer ein großer Markt und der Borkenkäfer bringt natürlich jetzt nochmal zusätzliches Volumen, was in einem gewissen Zeitfenster auch abgefahren werden muss.
Mit 15 Mitarbeitern und einem Umsatz von 15 Millionen Euro begann die Spedition vor 10 Jahren. Mittlerweile hat der Chef seine Belegschaft auf das Doppelte aufgestockt und der Frachtumsatz wuchs auf das Dreifache. Auch dank der Borkenkäferplage. Aber wieso wird das geschädigte Holz aus deutschen Wäldern um die halbe Erdkugel transportiert?
Die Chinesen haben einfach Verwendung für solche großen Mengen von, ich nenne das jetzt mal Borkenkäferholz, was sicherlich im unteren Preissegment liegt. Dieses Borkenkäferholz wird in China sehr stark in der Bauwirtschaft zum Beispiel benutzt. Und ja, darum eben China, da ist ein Riesenmarkt, das ist so der Grund.
40.000 Container schickt die Bremer Spedition pro Jahr ins Reich der Mitte. Dort wird das Holz für Schalbretter oder Verpackungen verwendet. In jeden Container passen 24 Tonnen Holz, meist Fichte. Mehrachsige Maschinen, sogenannte Harvester, packen mit ihren kräftigen Hydraulikreifern gleich mehrere Stämme und schieben sie in die 12 Meter langen Container, erzählt Markus Lange, bei Brelog zuständig für das operative Geschäft. Verladen wird in ganz Deutschland.
Gerade jetzt heute zum Beispiel halt in Bückeburg haben wir Witzenhausen, weiß ich. Die Container werden im Wald selber geladen oder an einer befestigten Straße in der Nähe des Waldes und dann von unserem LKW-Unternehmer in den Hafen gebracht, beziehungsweise dann zum Begasa in der Nähe des Hafens. Die füllen den Container mit einem entsprechenden Gift, dass dieser Borkenkäfer stirbt. Das muss dann 24 Stunden einwirken, in Anführungsstrichen. Und nach 24 Stunden wird wieder geöffnet, nochmal 24 Stunden entlüften lassen. Und nach diesen 24 bzw. 48 Stunden soll der Borkenkäfer entsprechend nicht mehr im Holz sein. Und der Container ist dann verladebereit fürs Schiff.
In China angekommen, werden Stichproben entnommen. Aus dem Holz aus Deutschland dürfen keine Borkenkäfer mehr krabbeln, sagt Markus Lange. Die Chinesen würden die Einfuhr wohl sofort stoppen, wie sie es auch beim deutschen Schweinefleisch getan haben, als in Brandenburg die ersten Fälle der afrikanischen Schweinepest festgestellt wurden. Von seinem Schreibtisch in Bremen aus steuert Markus Lange die lange Reise und achtet darauf, dass die Frachtpapiere stimmen.
Ja, wir müssen dem Forstamt vorher entsprechend informieren, welche Container geladen werden, welche Ware geladen wird. Läuft auch schon alles über ein Online-Tool mittlerweile. Wir müssen die Zollformalität machen. Der deutsche Zoll möchte natürlich wissen, was wir bzw. unser Kunde exportiert. Dazu das entsprechende Ausfuhrbegleitdokument. Und wenn begast wurde, brauchen wir noch ein Begasungszertifikat. Entsprechend für den Import in China, das bestätigt wird, Ware wurde begast und der Borkenkäfer sollte entsprechend nicht mehr vorhanden sein.
Brelog, das Bremer Speditionsunternehmen, organisiert mehr als nur den Holzexport nach China. Kürzlich, berichtet Arne Lücken, hat seine Spedition Tiefseekabel 400 Kilometer am Stück und aufgespult auf mehreren Trommeln von den deutschen Seekabelwerken in Nordenham nach Malaysia verschifft. Oder Hartholz, das für eine Entmagnetisierungsanlage für Kriegsschiffe in Lübeck bestimmt war, aus Surinam importiert. Aufgrund Corona-bedingter Reisebeschränkungen zog die Nachfrage nach Gartenmöbeln kräftig an. Brelog schafft sie überwiegend aus Indonesien und Vietnam heran. Andere Güter wie Automobilteile oder Elektronikgeräte gehen per Bahn nach Fernost.
Ja, es gibt ja jetzt diese sogenannte Silk Line, also die Seidenstraße. Aber die Bahnverbindung ist da einfach zur Seefracht zu teuer für Holzmöbel. Für andere hochwertigere Produkte oder zeitintensivere Produkte ist die Bahn sicherlich interessant, wird auch immer mehr benutzt. Da gibt es ja mittlerweile sehr gute Anbindungen, direkt nach Hamburg, direkt nach Duisburg, neuerdings auch nach Nürnberg, also es wird immer weiter ausgebaut. Es gibt auch feste Fahrpläne, die es vorher so nicht gab. Also da ist die Entwicklung schon weiter vorangeschritten.
Für die Fahrt nach China benötigt ein Zug 3 Wochen, Schiffe sind 5 Wochen unterwegs. Der Seetransport ist aber deutlich billiger. Weswegen das vom Borkenkäfer befallene Holz auch künftig per Schiff nach China transportiert wird. Und das wohl auch noch eine ganze Zeit. Die trockenen Sommer schwächen die Nadelbäume und machen dem Borkenkäfer ein leichtes Spiel. Ein Szenario, das sich niemand ernsthaft wünscht, dem Speditionsunternehmen aus Bremen verspricht es dennoch gute Umsätze.
Das Logistikunternehmen Brelog stellte uns Godehard Weirer vor. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Da geht es heute um die Quartalszahlen der Deutschen Telekom und um die aktuelle Steuerschätzung.
Dazu schreibt die Südwestpresse aus Ulm: Die Steuereinnahmen sollen in diesem Jahr um 10,6 Milliarden Euro höher ausfallen als im September erwartet. Das klingt viel und ist doch nur ein Plus von knapp 1,5%. Für Euphorie ist da kein Grund, auch wenn es erfreulich ist, dass die Einnahmen des Staates nicht weiter sinken. Ins Auge fällt allerdings, dass der Bund erst 2023 das Vorkrisenniveau wieder erreicht, wenn die Steuerschätzer recht behalten. Die Länder dagegen könnten schon im nächsten Jahr wieder fast diesen Stand erreichen. Das zeigt eine Unwucht, die auf Dauer nicht akzeptabel ist. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden hält den vorsichtigen Optimismus der Steuerschätzer für verfrüht. Auch wenn die Wirtschaft nach dem für viele Branchen verheerenden ersten Lockdown wieder besser läuft und der Fiskus davon profitiert, das dicke Ende kommt erst noch. Zehntausende Selbstständige und Unternehmen werden die kommenden Monate finanziell nicht überleben. Wenn Finanzminister Scholz nun frohlockt, dass es konjunkturell wieder aufwärts geht, hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Pandemie hinterlässt irreparable Schäden in der deutschen Wirtschaft. Nun zur Telekom. Die Quartalszahlen hätten erneut deutlich gemacht, dass die USA der Wachstumsgarant für das Unternehmen seien, meint das Handelsblatt. Mehr als 60% des Umsatzes und rund 2/3 des operativen Ergebnisses steuert die Tochter T-Mobile US zum Geschäft des DAX-Konzerns bei. Doch bislang hat der Chef der Landessparte, Sievert, noch keinen Sitz im Vorstandsgremium. Das ist nicht mehr zeitgemäß und sollte dringend geändert werden. Sowohl in Deutschland als auch in den anderen europäischen Ländern könnten sich die Telekom-Manager einiges von Sievert abschauen. Im Service und im Marketing hat T-Mobile US Standards geschaffen. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, urteilt auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. An die steilen Wachstumsraten und Kundenrekorde in Amerika kommt die Telekom auf dem alten Kontinent nicht ansatzweise heran. Gleichwohl schlägt sie sich auch hier weitaus besser als die meisten Konkurrenten. Doch wirkt es sich auf dem Kurszettel und in der Dividende bisher noch nicht wirklich aus. Für die T-Aktionäre bleibt Geduld gefragt.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Eine Bilanz nach 4 Wochen Lockdown in Berchtesgaden können Sie gleich hören, hier nach den Nachrichten in Deutschland. Heute dann mit meiner Kollegin Ute Reckers am Mikrofon im Interview mit dem Landrat Bernhard Kern. Mehr aus der Wirtschaft gibt's dann hier wieder ab 17.05 Uhr. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse. Bis hierhin, im Studio war Eva Bahner.